Endlich ist es wieder soweit. Die Sommerpause ist vorbei. Der Quasselschacht ist wieder zurück. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Die ein oder andere vielleicht noch in Urlaub. Und deswegen im, sagen wir mal, No-Podcast-Modus oder sowas. Aber für all diejenigen, die schon sehnsüchtig drauf gewartet haben, ich heiße euch natürlich recht herzlich willkommen. Für alle, die, sage ich jetzt mal, auf der Arbeit den Tipp bekommen haben oder beim Finanzamt, ne, hier Podcast Quasselschacht, unbedingt mal reinhören. Die heute also zum ersten Mal einschalten und noch gar nicht wissen, was sie erwartet. Das war's im Großen und Ganzen. Ne? Da kommt nicht mehr viel. ist ein Laber-Podcast, steht auch auf dem Cover. Ist ein Laber-Podcast, da wird einfach nur ein kleines bisschen gelabert. Und ich hatte jetzt 3 Wochen Pause. Und wie ihr wisst, erscheint jeden Freitag ab Mitternacht eine neue Folge. Und nach diesen 3 Wochen Sommerurlaub ist das jetzt hier also an diesem heutigen Freitag die erste Folge nach der Pause. Und ich kann euch sagen, es war, und das muss ich euch heute im Detail erzählen, es ist eine unfassbare Geschichte. Mein Urlaub im Jahr 2023 ist nicht in Worte zu fassen. Ich versuche es trotzdem. Dafür ist der Quasselschacht-Podcast da. Heute gibt es einen kleinen Einblick. Und ich möchte an dieser Stelle noch den Vorab-Hinweis geben. Das ist keine Fiktion. Ne? Das ist kein Drehbuch, was ich hier schreibe für einen vollkommen überzogenen Film. Das ist die tatsächliche Wahrheit. This is the truth. Ja? No fake news. Ne? Das ist alles wahrheitsgemäß, was ich hier erzähle. Und es fing alles an, dass ich am Freitag vor 3 Wochen um 13 Uhr Feierabend habe. So, jetzt natürlich, bis jeder seinen Rechner runtergefahren hat, bis jeder die Bananenschalen vom Schreibtisch weggeräumt hat, ja, und seine Gläser in die Spülmaschine geräumt hat, bis wir alle Türen zu haben, alle Fenster zu haben und so weiter, bis hier mal jeder aus dem Quark kommt und das Gebäude verlassen hat, da ist es natürlich 13.10 Uhr, ne, so in dem Dreh, 13.15 Uhr manchmal, und dann verabschiedet sich jeder, man bekommt von manchen einen schönen Urlaub gewünscht, von manchen auch nicht. Und dann steigt man in sein Auto und fährt los, voller Glückshormone, ja, also vollkommen aufgepumpt eigentlich mit Glück, fährt man los und weiß, also fährt in den Sonnenuntergang und weiß, das war's jetzt. Das war's. Die Zeit des Schwitzens in langen Jeans und Langarmhemd ist vorerst vorbei. Ab jetzt heißt es Remi Demi. Es muss nicht mehr abends ins Bett gegangen werden, ja. Jetzt kann man lange ausschlafen. 3 Wochen ohne Hose, ja, für mich der absolute Traum, Ausnahmezustand. Und jetzt hast du Urlaub, jetzt hast du 3 Wochen komprimiert Zeit mit deinen Kindern, mit denen du ganz viele tolle Sachen machen kannst. Das war also so Stand 13.15 Uhr. Und ich bin dann, wie immer, freitags, wenn meine Kids da sind, bin ich dann einkaufen gefahren, einen großen, nicht nur Wochenend, sondern gar Wocheneinkauf gemacht. Ja, muss man ja ein bisschen umdenken. Muss ja dann für die ganze Woche noch lang. Und ja, voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Mein Kofferraum, also bis zum Anschlag, prall gefüllt, kam ich dann zu Hause an. Und ich habe später nochmal nachgelesen, um exakt 14.30 Uhr, also eine gute Stunde nach Feierabend, habe ich, also nach Beginn meines Urlaubs, meines Jahresurlaubs, Sommerurlaubs, habe ich meiner Freundin geschrieben, ich fühle mich fiebrig. Und Leute, es ist kein Spaß. Man könnte kein beschisseneres Drehbuch schreiben. 13 Uhr Feierabend, 14.30 Uhr Fieber. Ich habe ohne Spaß, ich sag's euch, wie es ist, mit Diarrhoe flachgelegen. Für alle, die nicht wissen, was ist Dünnschiss, ja? Habe ich flachgelegen, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. 6 Tage, ich war wie geschossen. Es ist nicht so, dass ich hatte Magenkrämpfe, ja, hat wehgetan, war unangenehm. Aber das Schlimme ist natürlich, dass du kannst ja noch nicht mal eine Runde mit dem Hund gehen. Nicht mal 10 Minuten oder eine Viertelstunde, weil es könnte sein, dass du hinter irgendeinem Briefkasten scheißen musst von irgendwelchen Leuten, weil du es nicht mehr halten kannst. Ja, das ist das große Problem. Und es ist einfach unfassbar unangenehm. Du verbringst praktisch eine komplette Woche nur auf dem Klo. Ja, also waren wirklich 6 volle Tage. Nach dem 4. Tag habe ich mir dann wirklich Sorgen gemacht, weil Durchfall, also Diarrhoe, wenn ihr jetzt euch so ein bisschen anstellt und dieses Wort nicht so gut abkönnt, Bei Diarrhoe ist ja das Problem, das wisst ihr sicherlich selbst, das entzieht natürlich dem Körper Flüssigkeit und Nährstoffe, Mineralien, alles, was der Körper braucht. Das heißt, am Ende kann man austrocknen. Ja, und das ist wirklich, es kann lebensgefährlich werden und vor allen Dingen mehrere Tage am Stück. Und das war das, was mir einfach Sorgen gemacht hat. Deswegen habe ich dann natürlich meinen Arzt konsultiert, Dr. Google, beziehungsweise Dr. Ecosia, und habe einfach mal nachgeschaut, was man da machen kann. Natürlich geraspelten Apfel zum Beispiel, ja, geriebenen Apfel oder Bananen, logisch Bananen, das stopft. Ich habe jetzt rausgefunden, warum. Da ist ein Stoff drin, ein Enzym oder sowas. Also da ist auf jeden Fall irgendein Zeug drin, was tatsächlich die Bakterien im Darm, die halt, sage ich jetzt mal, für einen Durchfall zuständig sind, das irgendwie neutralisiert, ja, und da die Flüssigkeit dem Darm entzieht. So, um es jetzt mal grob in meinen einfachen Hobby-Mediziner-Worten mal auszudrücken. Und dann habe ich dann also mir Bananen gekauft. Also ich habe es mich wirklich getraut. Den musste ja auch mal einkaufen zwischendurch, ja. Also mit dem Hund gehen konnte ich nicht. Das hat mein Sohn übernommen und meine Mutter im Wechsel. Als es mir dann mal etwas halbwegs besser ging, sind wir dann mal einkaufen gegangen. Muss man der Nachschub holen, wie gesagt. Vor allen Dingen Klopapier. Und diesmal das Weiche. Das ist ja auch so ganz, ne? Erst hier kurz nach Schmirgelpapier, ne? Das graue Altpapier, ne? Was wir früher schon in der Schule hatten. Und wenn du 4 Tage Durchfall hast, dann holst du das ganz samtweiche, ne? Das 17-lagige, was eigentlich schon wie so ein Waschlappen, ne? So ein richtiges, so ein Baumwollhandtuch sich schon anfühlt, ne? Und Spaß beiseite, wir waren dann also einkaufen, habe ich mir natürlich Bananen geholt, geriebene Äpfel, ja, habe ich jetzt erstmal keinen Bock gehabt, Äpfel ist so, naja. Und dann habe ich noch auch im Internet gelesen, dass man sich selbst eine Elektrolytlösung machen kann, um einfach, keine Sorge, das ist kein Überfall, sondern das ist meine Spülmaschine, die im Hintergrund wieder Lärm macht, dass man sich also selbst eine Elektrolytlösung machen kann, um sich vor dem Austrocknen zu schützen, weil das, wie gesagt, die große Gefahr ist. Und das habe ich gemacht, könnt ihr gerne nachlesen, ich habe es mir irgendwo auch aufgeschrieben. Das kann man machen aus Orangensaft, Mineralwasser, Zucker und Salz. Ja, in der richtigen, die Mengen habe ich jetzt nicht, das Rezept kann ich euch gerne noch posten, wenn ihr da Bock drauf habt und Fragen stellen wollt. Es schmeckt also nach einem leckeren Orangensaft, der ein kleines bisschen sauer ist, aber es schmeckt nicht schlimm. Das habe ich mir dann also wirklich in rauen Mengen gemacht und zugeführt. Und trotzdem am 4. Tag abends, beziehungsweise am 5. Tag Diarrhoe, habe ich dann meine Hausärztin aufgesucht und habe gesagt, sorry, also das ist mir jetzt alles ein bisschen zu heftig. Ich habe hier wirklich Schiss. Man merkt ja jetzt nichts, ne? Aber ich habe jetzt wirklich ein bisschen Panik, dass ich hier dann kurz vorm Austrocknen bin und dass es dann irgendwelche Konsequenzen haben kann. Und meine Ärztin sagte dann, sie haben alles richtig gemacht. Elektrolytlösung, super, top. Klingt fantastisch, was sie da machen. Vor allen Dingen auch Bananen essen, ist auch sehr, sehr gut. Sie hat mir dann auch nochmal die geriebenen Äpfel vorgeschlagen, wo ich gesagt habe, ja, nee, hatte ich jetzt mal gelassen, aber hätte man machen können. Und vor allen Dingen auch langsam wieder versuchen, normal zu essen. Viele Sachen hat man ja auch keine Lust. Man weiß ja dann, es kommt sowieso wieder raus. Ja, also, nee, komm, lass mal lieber. Aber es muss ja. Es muss ja. Man muss sich ja etwas Nahrung irgendwie zuführen. Und wie gesagt, sie hat mich da sehr gelobt, dass ich das wirklich sehr gut gemacht hätte. Und über die Dauer des Durchfalls macht sie sich jetzt gar keine Sorgen. Also das wäre noch im Zeitplan. Sie hat dann so ein bisschen abgetastet am Bauch und hat dann da so gespürt, dass der Darm eigentlich das macht, was er soll. Nämlich er bekämpft ganz massiv dieses Virus. Und von daher sagt sie, ist alles noch im Zeitplan, ist alles gut. Wenn es jetzt tatsächlich die nächsten 3-4 Tage nicht besser wird, sehen wir uns nochmal. Und naja, gesagt, getan. Ne? Du gehst dann natürlich dort aus dem Haus mittwochs und hast dann im Prinzip nichts mehr. Dann bist du eigentlich gesund. So hättest du dir dann den Gang zum Arzt auch sparen können. Aber war in Ordnung. So, das war also praktisch meine erste Woche. Von Freitag, Feierabend bis Donnerstag, darauffolgenden Donnerstag, komplett flachgelegen. Und dann begann die 1,5-wöchige Regenzeit. Ne, kennt man aus dem Amazonas, aus dem Dschungel, da ist das ja alljährlich, kommt ja dieser Monsun, ne, diese Regenzeit. Und die war dieses Mal exakt, nachdem ich wieder gesund war, hat die dann begonnen. Ne? Auch hier, ich habe das schon in der letzten Folge vor dem Urlaub habe ich das auch schon gesagt, dass Karma gerade irgendwas gegen mich hat. Ne? Das zieht sich jetzt so durch. Es war aber auch noch nicht alles. Ne? Also wenn ihr jetzt gedacht habt, ja okay, warst halt mal krank, passiert jedem mal. Nee, das war noch gar nicht alles. Denn ich hatte kurz vor meinem Urlaub Post bekommen, eine Strafanzeige bekommen. Ja? Mich hat jemand angezeigt. Ich weiß nicht, ob ich das hier, habe ich das hier schon erzählt? Ich glaube, ich habe das hier sogar schon erzählt. Ich habe eine Anzeige bekommen und muss also zur Polizei, zur Autobahnpolizei, muss eine Zeugenaussage machen, werde da also zu befragt. Dieser Termin rückte dann natürlich auch näher. Das ist was du auch im Sommerurlaub gebrauchen kannst, wie Scheiße am Schuh. Ja? Und gesagt, getan. Ich war ja wieder gesund. Ja? Ich konnte ja dann wieder in der Regenpause, konnte ich ja wieder das Haus verlassen. Bin dann also dienstags in meiner zweiten Urlaubswoche zur Autobahnpolizei gefahren, hab dann dort noch kurz gestanden. Draußen klingelt man, also es ist wie so ein Gartengrundstück, ja, also es sieht aus wie ein Privathaus. Wenn da nicht überall Polizei dran gestanden hätte, hätte ich gedacht, ich bin hier irgendwo in einem Privathaus. Draußen geklingelt, keinerlei Reaktion und man hat so einen Blick auf ein Fenster und da saß eine Frau in einer Polizeiuniform und ich dachte, naja gut, also das sieht so ein bisschen aus wie der Empfang, will ich jetzt mal so ganz undespektierlich sagen, aber offenbar ist sie diejenige, die heute die Arschkarte gezogen hat und schauen muss, wer kommt denn da und den Leuten auch die Tür öffnet. Sie hatte allerdings jetzt ganz viel zu tun mit ihrem Handy. Ja, hat sie dann also scheinbar übersehen, dass ich da draußen stehe. Ich wollte jetzt nicht nochmal klingeln. Ich wollte nicht als Stalker dann direkt noch eine Anzeige kriegen. Habe ich also noch kurz gewartet, habe mich dann so leicht bewegt, dass man so eine Bewegung da draußen sieht. Und dann schaute sie mich an und hat dann ganz hektisch ihr Handy weggeworfen und hat dann irgendwelche Tasten gedrückt. Dann ging diese Tür auf. Und kaum war ich dann, man will ja auch die Tür nicht so zupfeffern hinter sich, dieses Gartentürchen, kaum habe ich das also ordnungsgemäß geschlossen, laufe los Richtung, sagen wir mal, Haustür. Hat es schon gebrummt. Man hat also den Türöffner schon gehört von Weitem, ne? So und ist ja dann so, dann stehe ich schon unter Druck. Da muss ich schon schneller rennen, ja, damit die Frau nicht so lange mit ihrem Finger auf diese Taste drücken muss. Ne? So blöd bin ich ja dann. Ja? Und dann bin ich da also hingesprintet und habe dann da die Tür aufgerissen und war dann in einem sogenannten Windfang. Da gab es aber keine Scheibe, wo man dann jetzt mit dem Empfang sprechen kann, sondern ich musste nochmal warten. Und irgendwann kam dann noch eine Türöffnung und dann durfte ich rein, ums Eck, praktisch zu dieser Dame wieder zurück. Und dann hat die sich aufgeregt, anstatt zu fragen, wer ich bin, was ich da verloren habe, ob ich irgendwelche Waffen oder Bomben dabei habe. Nix. Sie hat sich tierisch aufgeregt. Ha, scheiße, jetzt habe ich die SMS gelöscht. Das gibt's doch nicht. Verdammt nochmal. Ne? Also richtig in einem hervorragenden hessischen Dialekt hat sie sich aufgeregt, wie der Hesse eben nun mal so ist. Dem liegt das Herz auf der Zunge. Ja? Und dann ist so ein Scheißdreck. Und dann habe ich mal ganz vorsichtig dazwischen geschoben. Haben sie das jetzt wegen mir gelöscht? Ja klar. Ah ja klar. Sie haben mich so abgelenkt durchs Klingele, dass ich die SMS jetzt gelöscht habe. Ich habe hier 2 Stunden gesessen und habe 2 Stunden diese SMS getippt für ein neues College, der Moscher hier anfängt. Jetzt habe ich das alles gelöscht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich gesehen, das ist ein Apple iPhone. Beim iPhone ist es so, wenn du aus Versehen einen Text jetzt irgendwie löschst, ja, also sie war ja offensichtlich dabei, das zu schreiben, dann musst du das Handy kurz schütteln. Als zum Widerrufen praktisch. Ja? Also du hast einen langen Text geschrieben und aus Versehen auf Löschen gedrückt, zack, ist der weg. Dann kannst du einmal das Handy kräftig schütteln und dann sagt er, soll ich den letzten Schritt rückgängig machen? Dann kannst du ja sagen, ist der Text wieder da. Ne? Dann habe ich ihr gesagt, sie müssen das Handy schütteln. Ist das ein iPhone? Dann müssen sie das Handy schütteln, dann ist es wieder da. Dann schaut sie mich durch ihre Brille, über die Brille, schaut sie mich an, Kopf nach unten, Augen nach oben. Wollen sie mich jetzt verarschen? Da ist gesagt, nein, das, ich habe die Hände hochgenommen, als hätte sie mir eine Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, nein, wirklich, das ist kein Spaß. Sie können beim iPhone schütteln, dann ist der Text wieder da. Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen. Ne? Ich brauche doch nicht, das geht nicht. Da habe ich gesagt, doch, das geht wirklich, das ist kein Spaß, das geht. Sagt sie, nein, das geht nicht, ich schüttel doch jetzt nicht mein Handy. Sie machen sich ja nur lustig über mich. Ich habe eine Diskussion geführt mit einer Polizeioberkommissarin, vermute ich jetzt einfach mal, ich kann diese ganzen Sterne, sie hat auf jeden Fall 17 Sterne auf dem, oben auf dem Schulterblatt. Ich kann das nicht ganz deuten, aber sie war ein Host hier, glaube ich. Klar, sie saß ja am Empfang, habe ich ja vorher schon gesagt. Und dann haben wir da auf Hessisch eine Diskussion geführt. Sie hat mir das nicht glauben wollen. Und dann kam aber später noch raus, dass sie praktisch, ich vermute mal, dass sie sich selbst eine SMS oder eine WhatsApp geschickt hat, testweise oder was, keine Ahnung, und hat die wieder gelöscht. Das ist natürlich dann unwiederbringlich. Logisch. Also keine Ahnung, was er da getrieben hat. Auf jeden Fall war sie ziemlich sauer. Hat dann endlich mal gefragt, was ich will. Ich habe gesagt, ich soll mich bei dem Herrn so und so melden. Alles klar, sie hat ihn angerufen. Dann hat es eine ganze Weile gedauert und dann wurde ich abgeholt. So. Und dann bin ich also mit diesem Herrn, Jogginghose an, lockeres Polohemd, ne? Sah also ganz sportlich aus, als wäre er jetzt auch gerade auf dem Weg zum Campingplatz. Bin ich mit ihm dann in den ersten Stock hochgelaufen, er schön vorne, ich hinter ihm her. Es hat ja, wie gesagt, immer noch keiner kontrolliert, ob ich eine Waffe dabei habe. Ne? Hätte ich ihm also in dem Fall schon zwei Messer in den Rücken stecken können oder mit der Pistole einfach die Rübe wegknallen. Also die Sicherheitsvorkehrungen bei der Autobahnpolizei sind da sehr locker, würde ich sagen. Ne? Ja, wir sind also in sein Büro. Es war nichts anderes. Es hätte auch das Finanzamt sein können oder das Jugendamt oder keine Ahnung, was es noch für Ämter gibt. Also es hätte jedes Amt sein können. Und dort saßen wir. Es wimmelte nur so von Kaffeemaschinen und Wasserkochern im Hintergrund. Alles, was man eben in so einem Büro braucht. Einen halben Kasten Wasser, ne? Ein paar Hausschuhe standen unter dem Schreibtisch. Also wie man sich das eben so vorstellt. Und dann war es eben so, ich musste eine Zeugenaussage machen. Nochmal, ich möchte euch nochmal ganz kurz abholen für alle, die diese Geschichte von vor meinem Urlaub nicht mehr wissen. Ich habe Post bekommen, ich hätte einen Autofahrer genötigt auf der Autobahn durch dichtes Auffahren. Nee, stopp, da stand gar nichts, da stand nur genötigt. So, ich konnte mich nicht mehr dran erinnern, habe meine Kinder gefragt, weil an dem Tag, zu dieser Uhrzeit, waren wir bei IKEA. Und dann habe ich auf meinem Google Maps Account, wenn ich angemeldet bin, zeichnete alles auf, wo ich bin. Also konnte ich sofort nachgucken, wo war ich denn an diesem 6.7. um 11 Uhr morgens. Es war ein Samstag. Ja, stimmt, da war ich tatsächlich an diesem besagten Tatort, weil ich auf dem Weg zu IKEA war. Und dann rief ich meinen Sohn an und sag mal, kannst du dich da an irgendwas erinnern, als wir zu IKEA gefahren sind? Das war bestimmt der weiße Tesla. Hä? Und dann habe ich nochmal nachgebohrt, dann hat er mir so die Geschichte erzählt und dann hat es langsam gedämmert. So, ich lege auf, rufe meine Tochter an, sag mal, kannst du dich da an irgendwas erinnern? Ja, das war bestimmt der Tesla. Ja gut, okay. Dann habe ich mir mein Memory im Kopf wieder ein bisschen zusammengesetzt. Da wusste ich also grob wieder, was da passiert war, weil ich als Zeuge aussagen, ist natürlich blöd, wenn du dann vollkommenen Schwachsinn erzählst. So, das war also die Vorgeschichte und ich habe ja auch nochmal mit einem Kunden gesprochen, der sich jetzt einen Tesla gekauft hat, der sagte, ja, da gibt es tatsächlich, ich glaube, 8 Kameras oder was oder noch mehr rund ums ganze Auto. Man kann da wirklich ein 360-Grad-Bild machen. Und das wird alles aufgezeichnet und es ist auch legitim. Also es ist tatsächlich vor Gericht auch zulässig, es ist generell zulässig. Klar, wenn ich jetzt natürlich, es gibt so ganze Dashcam-YouTube-Kanäle, wenn man jetzt also Menschen filmt, Fußgänger, Fahrradfahrer, sonstiges, die offenbar erkennbar sind auf diesem Video und ich veröffentliche das auf YouTube, das geht natürlich nicht. Ja? Aber meistens sind die Dashcams eben so konstruiert, dass sie praktisch, wenn die Speicherkarte voll ist, wieder von vorne anfangen, also dass sie sich immer wieder selbst löschen, möchte ich mal sagen. Ja, dann hat er mir also vorgelesen, was mir vorgeworfen wurde. Ich hätte bei dichtestem Verkehr, wäre ich dicht aufgefahren, hätte Lichthube gemacht und Blinker links. Da musste ich dann lachen. Und dann schaut mich der Polizist an und sagt, ja, warum lachen Sie jetzt? Dann habe ich gesagt, weil für mich jetzt gerade mit diesem Satz klar wurde, dass das hier alles erstunken und erlogen ist. Ne? Also selbst wenn ich mich nicht mehr ganz dran erinnern kann, aber links blinken, habe ich in meinem Leben noch nie gemacht, weil es hochgradig verboten ist und das Allerbeschissenste, was man machen kann. Also damit hat sich mein Gegenüber, möchte ich mal sagen, mit dieser Aussage jetzt entlarvt. Ja? Lichthube weiß ich nicht. Mache ich manchmal, wenn ich schnell über die Autobahn fahre und es zieht jemand rüber mit 60 km/h, dann kann man Lichthube geben und sagen, hallo, ich kann so schnell nicht bremsen. Ne? Verpiss dich. Ne? Also klar, der Polizist hat ein bisschen die Zähne geknirscht, also da muss man auch vorsichtig sein, mit Lichthupe geben. Klar, man muss es natürlich, ist Auslegungssache, ne? Ist das schon Nötigung oder ist es ein freundlicher Hinweis? Das ist natürlich schwer, später nachzuvollziehen. Auf jeden Fall, Lichthupe mag sein. Kann mich an die Situation jetzt so genau dann auch nicht mehr erinnern, weil ich habe eine ganz andere Geschichte im Kopf, aber Blinker links definitiv nicht. Also ich wäre sehr dicht aufgefahren, er hätte sich dann mühevoll zwischen zwei LKWs gequetscht, dass ich dann endlich weiter gerauscht wäre, schneller als erlaubt. Natürlich, klar, der hat ja so ein Geschwindigkeitsmesser auch im Tesla scheinbar drin, ne? Und wäre dann den nächsten Autofahrern vorne dann auch so dicht auffahren, so ein richtiger Rowdy, ne? Und Ja, also er hat mich dann belehrt natürlich, dass ich mich nicht selbst belasten muss. Ich muss keine Aussage treffen, aber ich kann natürlich und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, ja, ich möchte und habe ihm dann eine komplett andere Geschichte erzählt. Und vor allen Dingen habe ich ihm auch gesagt, also ich brettere nicht mit 180 auf Autos zu, gebe Lichthube und blinke links, ja, und drängle und bringe mich und andere in Lebensgefahr. Das mache ich nicht, wenn meine Kinder beide mit im Auto sitzen. Ja, also sorry. Und klar, er hat dann natürlich noch nach meinen Kindern gefragt, hat da auch nochmal die Personalien aufgenommen. Und ich habe dann auch gesagt, dass ich mir das auch von beiden nochmal habe erklären lassen und habe dann meine Sicht der Dinge geschildert. Das war nämlich so, das ist eine Autobahn, die praktisch abknickt. Ja, also die teilt sich in der Mitte, dann gehen zwei Spuren nach rechts weg und zwei Spuren gehen geradeaus weiter. Und diese Person war jetzt hier offenbar nicht hatte keine Ortskenntnisse, ja, hatte ein Bonner Kennzeichen, war also nicht von hier. Und das ist ja auch nicht schlimm, aber er war halt eben auf der Rechtsabbiegerspur, ne, also mit den dicken gestrichelten Linien. Dort war er und wollte also nun diese zwei Geradeausspuren praktisch verlassen. Er wollte also rechts dann diese, sagen wir mal, Weggabelung wollte er rechts nehmen. Und kurz bevor er sich und sein Auto in der Mitte zerteilt hat, ist ihm dann aufgefallen, ah scheiße, ich muss ja doch noch geradeaus fahren. Und ist praktisch, als ich an ihm vorbeifahren wollte, direkt vor meine Schnauze gezogen. Ja, und ich habe so schnell gar nicht reagieren können. Ich konnte gar keine Vollbremsung machen oder sowas, sondern ich bin ausgewichen. Dann bin ich nämlich nach rechts rüber. Das heißt, wir haben praktisch die Spuren getauscht. Ja, und habe ich mich natürlich tierisch drüber aufgeregt. Ich war im Schockzustand, weil meine Kinder eben mit dem Auto waren. Und dann mag ich solche Automanöver nämlich gar nicht. Bin dann also langsamer geworden, habe mich natürlich wieder hinter ihm eingependelt. Und als ich dann an ihm vorbeigefahren bin, habe ich ihm eventuell vielleicht den Vogel gezeigt. Oder es kann auch der Stinkefinger gewesen sein. Das ist jetzt nicht mehr nachzuvollziehen. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Und wie gesagt, daraufhin habe ich dann diese Anzeige bekommen. Also der nette Polizist sagte, wissen Sie, das ist jetzt eine komplett andere Geschichte, aber das haben wir hier halt tagtäglich. Seit man nämlich online Strafanzeigen aufgeben kann, ja, ist alles schön und gut, aber seitdem sind halt auch solche Hürden gefallen. Das heißt, jeder zeigt jetzt jeden an, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Und das ist, weil es halt einfach geht. Ja? Der sagt, früher war es halt so, da ist man über die Autobahn gefahren, da wurde man geärgert, geschnitten, gedrängelt, sonstiges, da hat man sich kurz drüber aufgeregt, ja, und ist weitergefahren. Bis man zu Hause war, dann hat man es entweder schon vergessen und wenn es einen wirklich so richtig geärgert hat, dann ist man aber nicht zur Polizei, ja, mitsamt seinen ganzen Personalien und hat sich da noch 2 Stunden seiner Zeit geopfert, um jetzt irgendjemanden anzuzeigen, vollkommen ohne Beweise, weil man ja dann auch, das fehlt ja dann auch die Genugtuung. Also ob derjenige dann ins Gefängnis muss oder ob er seinen Führerschein abgeben muss für alle Zeiten, 5.000 Euro Strafe zahlen muss, das werde ich niemals erfahren. Also verliert es doch für mich auch, also wisst ihr, wie ich meine? Also ich habe davon keinerlei Befriedigung. Ich weiß nur, ich zeige den jetzt an und wenn es gut läuft, kriegt er halt eine Strafe. Ich weiß, das ist nicht das Prinzip von Anzeigen, sondern man soll ja Ungerechtigkeiten oder Straftaten oder sonstiges sollen angezeigt werden. Ganz klar. Und es ist auch kein Kavaliersdelikt, wenn man dicht auffährt und Autos drängelt. Das ist lebensgefährlich für alle Beteiligten. Sollte man lassen. Das ist vollkommen richtig. Bin ich auch vollkommen dabei. Nur wie gesagt, Polizist sagte also, es wird jetzt, früher war das eben so, man hat sich aufgeregt, ist nach Hause gefahren, hat man es wieder vergessen, war alles gut. Heute ist es so, man fährt auf den nächsten Parkplatz, packt sein Handy aus, macht eine Online-Anzeige. Ne? Weil dieser Zorn noch so ganz frisch ist, ja, regt man sich so tierisch auf, dass man dann die Leute anzeigt oder, wie in dem Fall vermutlich, die Beifahrerin dann während der Fahrt eine Online-Anzeige gemacht hat. Ich habe gesagt, wissen Sie, wir können das ja ganz einfach klären, weil er hat ja sicherlich ein Video mitgeschickt, ist ja ein Tesla. Der hat ja 8 Kameras ums ganze Auto rum. Und in dem Moment hat von dem Polizisten sein Gegenüber, sein Arbeitskollege, so ein bisschen in sich hineingelacht. Ja, weil er nämlich mir damit suggeriert hat, ja, da hast du vollkommen recht, Bergmann. Ja, das müsste eigentlich auf Video sein. Aber mein Gegner, mein Anzeiger, der hat gar kein Video mitgeschickt. Ja klar, weil man da natürlich sehen würde, was er für eine Scheiße gebaut hat. Ja? Und das hat natürlich einen gewissen Geschmack. Das habe ich dann auch nochmal zu Protokoll gegeben. Ja, auf jeden Fall wurde das Ganze dann eben ausgedruckt. Ich muss das natürlich nochmal durchlesen, dass auch alles stimmt. Und habe das unterschrieben. Er sagte, wir müssen ja jeder Sache nachgehen. Wir können es jetzt auch nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Wir müssen jeder Sache nachgehen, aber wir dürfen ja nichts entscheiden. Also das ist Sache der Staatsanwaltschaft. Wir schicken das dorthin. Ich kann Ihnen nichts versprechen, aber ich vermute mal, dass das fallen gelassen wird. So, das ist jetzt meine große Hoffnung natürlich. Und auf dem Weg nach unten hat er mir dann gesagt, ja, was sie natürlich machen können, um sowas in Zukunft zu vermeiden, wenn sie ja auch beruflich als Außendienst viel Auto fahren, holen sie sich eine Dashcam. Ja, die kosten heute 35 oder 50 Euro, hängen sie die vorne rein, die zeichnet alles auf und wenn ihnen jemand sagt, oh da, der Bergmann, der hat gedrängelt und mich genötigt ohne Ende, dann holen sie ihr Video raus und können dann beweisen, dass sie das gar nicht gemacht haben. Ja, das ist ja dann offenbar auf Video und es wird auch vor Gericht in den meisten Fällen mittlerweile anerkannt. In dem einen oder anderen Fall, es kommt natürlich drauf an, ne? Wird es vielleicht auch mal irgendwelche Sachen nicht anerkannt, aber in der Regel schon. Und sagt er, und wenn sie selbst oft genötigt werden und jemand drängelt und sie diese Leute anzeigen wollen, ja, dann hängen sie sich noch eine Dashcam nach hinten an die Heckscheibe, die dann nach hinten rausfilmt. Das ist jetzt gar nicht so mein großer Bedarf. Deswegen, ich bin nach Hause, habe bei Amazon geschaut und habe auch eine gefunden. Ich hatte noch irgendeinen 7% Rabattgutschein, keine Ahnung, wo ich den her hatte. Und summa summarum wurde das noch abgezogen. Das Ding kostet um die 50 Euro. Habe ich jetzt 42 Euro bezahlt oder waren es 7 Euro Gutschein? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall 42 Euro bezahlt. Ist eine kleine Kamera. Sieht aus wie so ein digitaler Fotoapparat aus den 2000ern. So sieht das aus. Und hat eine Saugnopfhalterung, aber nicht einfach nur ablecken und an die Scheibe touchen, sondern wirklich an die Scheibe drücken und dann so einen Hebel umdrehen, der also wirklich so einen Unterdruck erzeugt, dass das wirklich bombenfest da dran hängt und es ist ein 2 Meter langes USB-Kabel dabei, was man da so schön an den Scheiben entlang und so durch die Verkleidung, also ich konnte es wirklich gut, das Kabel verlegen, relativ unsichtbar und vorne habe ich in meinem Skoda Octavia USB-C Anschlüsse, da steckt man das rein und jedes Mal, wenn ich meinen Motor starte, ne, wird also durch das Kabel ein Signal an diese Dashcam gegeben und dann schaltet die sich ein und zeichnet sofort auf. Und genauso, wenn ich den Motor ausschalte, dauert es noch eine Minute und dann endet die Aufnahme. Und ich habe mir noch eine, ich glaube, 32 GB Micro-SD-Karte geholt. Und ich weiß noch nicht, ich muss es noch mal ein bisschen schauen, wie lange das dann funktioniert, aber ich glaube, so 2-3 Tage, 4 Tage, das ist natürlich jetzt in Tagen ausgedrückt Quatsch, es kommt ja auf die Zeit an, die man im Auto sitzt, die dann da aufgezeichnet werden, ist die Karte voll, dann fängt er wieder von vorne an. Also, wenn ich das nächste Mal eine Anzeige bekomme, dass ich vor 3 Wochen angeblich was gemacht haben soll, dann habe ich die Aufnahme nicht mehr, weil die längst überschrieben wurde. Das heißt, ich muss mir wirklich angewöhnen, wenn kritische Situationen auf der Autobahn passieren oder auch generell auf der Landstraße, in der innerorts, keine Ahnung, wenn kritische Situationen entstehen, wo ich sage, uiuiui, das könnte sein, dass derjenige vielleicht Stress macht und mir vielleicht wieder irgendwas anhängen will, weil er sich sauer auf mich ist, dann muss man einfach abends mal diese SD-Karte mit reinnehmen und am besten auf den Rechner ziehen, dass man es hat. Oder, was ich mir auch überlegt habe, ich hole mir eine größere Karte, die so eine ganze Woche hält und jeden Freitag nach Feierabend komme ich sowieso immer erstmal nach Hause, Karte in Laptop, alle Daten einspielen und von mir aus nach, keine Ahnung, 3-4 Monaten, dann kann man dann auch diese Festplatten wieder löschen, weil dann kommt wahrscheinlich keine Anzeige mehr. Hoffentlich. Aber es ist ja jetzt, wie es ist. Ich habe 50 Euro oder 42 Euro ausgegeben. Jetzt bekomme ich nie mehr in meinem Leben eine Situation, in der ich mit Dashcam irgendwas beweisen kann. So, das war also dann der Dienstag.
Werbung.
Heute möchte ich euch nochmal von Ecosia erzählen. Ich habe es bereits in den letzten 1 bis 2 Folgen schon mal erwähnt. Und zwar ist Ecosia eine Suchmaschine. Und empfohlen hat mir das Ganze eigentlich Joko Winterscheid. Jetzt keine WhatsApp geschrieben. So geil und bekannt bin ich jetzt doch nicht. Sondern er hat ja eine neue Serie, habe ich auch schon mal empfohlen. Auf Amazon Prime läuft eine Dokumentation. Und da geht es um Umwelt, Klimaschutz, Natur und so weiter. Und da wurde die Suchmaschine Ecosia vorgestellt. Schreibt sich mit C, Ecosia, und ist praktisch ein 1:1-Ersatz für Google. So, und wenn ihr jetzt also bei Google ganz viele Sucheinträge macht oder Suchverläufe habt, ja, ihr sucht da einfach irgendwas und dann wird natürlich ganz viel Werbung angezeigt, Werbeanzeigen, die Werbepartner zahlen Google einen Haufen Geld und das nehmen die, stecken sich das in ihre fetten Managergehälter, Portemonnaies und kaufen dann noch eine Firma nach der anderen und bauen irgendwelche riesengroßen Firmengelände und gründen Tochterfirmen und was weiß ich was, um noch viel reicher zu werden, sich noch viel mehr Geld in die Taschen zu stecken und Ecosia macht genau genau das nicht. Sie zahlen natürlich ihre Mitarbeiter von diesen Einnahmen und Ecosia ist mittlerweile Platz 8 unter den Suchmaschinen. Ich mache seit 6 Wochen, es funktioniert bombastisch. Also ich habe noch nichts, was ich nicht gefunden habe mit Ecosia. Nicht, dass ihr meint, das ist eine Suchmaschine, wo man dann die Hälfte nicht findet. So ist es nicht. Und bei Ecosia ist es eben so, den Rest des Geldes, nutzen sie, um Bäume zu pflanzen. Das heißt, ich muss kein Geld bezahlen, weil ich kann zum Beispiel, jetzt bin ich auch ein bisschen klamm, ich kann nicht immer so spenden oder sowas, kann ich nicht. Aber ich habe jetzt umgestellt. Ich habe mir als iPhone-Nutzer, habe ich mir die App runtergeladen, Ecosia, und habe das jetzt also als Browser und als Suchmaschine. Ihr könnt es auf Android aber auch nutzen, indem ihr einfach auf Ecosia geht, macht euch dann Lesezeichen oder sonst was und nutzt das als Suchmaschine. An einem feststehenden PC oder einem Laptop kann man zum Beispiel auch eine Erweiterung machen, wenn man dort Google Chrome hat. So habe ich es nämlich auch gemacht. Und dann werden eure Suchanfragen gezählt. Und bei uns ist es so, und bei mir ist es jetzt so, mein erster Baum wurde jetzt gepflanzt. Ja, ich habe 50 Suchanfragen gemacht und deswegen sind jetzt so viele Einnahmen zusammengekommen, dass ich mit meinem Suchverhalten, einfach nur, dass ich statt Google Ecosia benutze, ist jetzt so viel Geld zusammengekommen, dass jetzt ein Baum gepflanzt wird. Und das ist dann mein Baum. Und in der Ecosia-App, also wenn ich einfach was suche, ins Internet gehe, immer wenn ich das Internet öffne, öffnet sich Ecosia und dann sehe ich auf der Startseite, du hast einen Baum gepflanzt. Und das ist ein fantastisches Gefühl, weil ich jetzt was dafür tue. Und ich hatte es letzte Woche schon mal erzählt, es gibt so Apps, wo man seinen CO2-Fußabdruck einfach mal so zusammenrechnen kann. Und dann heißt es, überweise bitte 1.000 Euro und dann bist du wieder sauber. Das kann ich nicht. Würde ich gerne machen, kann ich aber nicht. Und deswegen muss ich auf solche Projekte setzen. Ich habe einfach nur statt Google Ecosia benutzt und das so oft, dass die jetzt davon einen Baum pflanzen konnten. Kostet euch nichts. Ich bekomme dafür kein Geld. Ich mache diese Werbung vollkommen kostenlos, weil es eine geile Sache ist und ich mega davon überzeugt bin. Also kostenlos kriegt man sonst halt nichts. Ja? Und wenn man für kostenlos noch Bäume pflanzen kann und der Natur, der Tierwelt, aber auch den Menschen in vielen, vielen Teilen dieser Erde helfen kann, fürs Überleben vor allen Dingen auch, dann sollte man das doch machen. Schaut bitte mal auf Ecosia vorbei. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes dieser Folge. Und da könnt ihr euch informieren, was für Projekte das sind, welche Bäume gepflanzt werden, wie viele, wie das alles funktioniert. Ihr könnt euch auch die ganzen Einnahmen und sowas anschauen. Also wirklich top. Ecosia, ich kann es nur empfehlen, macht das bitte. Es kostet euch nichts und es rettet unsere Welt. Dankeschön.
Werbung Ende.
Und wir hatten dann Montag schon Internetprobleme, Dienstags Internetprobleme, Mittwochs ging gar nicht mehr. Und jetzt ist natürlich so, meine halbe Wohnung ist über Internet gesteuert. Ich habe mir eine neue PlayStation gekauft, die PlayStation 5, habe ich mir endlich gegönnt. Mein Sohn hat die PlayStation 5. Wir haben dieses Jahr im Sommerurlaub wieder Farming Simulator gespielt. Ja, hat mich da richtig angesteckt, ist mega geil, wenn man einen Bauernhof komplett neu aufbaut. Hat was von Sims, nur halt eben mit dem Bauernhof. Mega gut, Suchtgefahr, ja, kann ich nicht empfehlen. Aber vor allen Dingen natürlich auch FIFA gezockt, also Fußball. Und ein paar Ballerspiele und so. Also wirklich herrlich, aber das funktioniert natürlich nur übers Internet. Ja, kein Internet, keine Zockerei. Außerdem habe ich eine Alexa und habe darüber sämtliche Leuchten, also Lampen in meiner Wohnung gesteuert. Darüber habe ich einen Wecker gesteuert. Darüber sage ich immer hier, erinnere mich in 12 Minuten ans Nudelwasser. Also ich habe sämtliche Steuerungen in meiner Wohnung übers Internet laufen. Und wenn das Internet weg ist, dann ist alles weg, dann geht gar nichts. Also es ist wirklich eine Katastrophe. Und du kannst ja auch kein Netflix schauen, du kannst keine Podcasts hören, du kannst hauptsächlich, wie gesagt, keine PlayStation spielen, du kannst nichts machen. Und das war einfach extremst frustrierend. Ich habe bei meinem Anbieter angerufen, die erste Dame, die dran war, sagte, ja nö, bei uns ist alles okay, ihr Router ist kaputt. Quatsch, den habe ich mir vor einem Jahr gekauft, das ist eine richtige Fritzbox, das ist nie im Leben kaputt, das ist gerade mal ein Jahr alt. Das hat mich richtig viel Asche gekostet, 160 Euro, glaube ich, habe ich mir das gekauft. Ja, nee, also sorry, machen Sie mal ein Update drauf. Ja gut, ich habe ein neues Software-Update drauf gespielt. Dann ging es gefühlt auch, ja, 1-2 Tage später natürlich waren wieder Aussetzer, ne? Hat es wieder aufgehört. Ich habe wieder bei meinem Anbieter angerufen, habe gesagt, hier, wie sieht's aus, Leute? Ich zahle ja auch nicht manchmal ein bisschen, ne? Sondern ich bezahle jeden Monat voll, ja? Und deswegen möchte ich gerne, also so praktisch, ja, ich sag mal so als Gentleman's Agreement, ne? So als Gegenleistung, dass auch ihr praktisch das angepriesene Internet auch immer und voll zur Verfügung stellt. Wäre das ein Deal? Also ich meine, wenn ihr sagt, nee, also wir können nur 3 Wochen im Monat können wir das nur machen, dann würde ich halt als Gegen, Leistung dann aber auch nur noch 3 Wochen zahlen. Also kann man sich ja auch einigen, ne? Ist nur eine Frage. So. Und dann war eine nette Dame dran, die sagte, nee, Herr Bergmann, ist es, Sie haben alles richtig gemacht. Ihr Router ist vollkommen in Ordnung. Das kann ich hier sehen an meinem Computer. Es scheint was mit der Leitung nicht zu stimmen. Ich schicke Ihnen einen Techniker. Ja, ich habe dann natürlich donnerstags eine Mail bekommen, dass der Techniker irgendwie, nee, ich glaube, der Techniker sollte dann irgendwie donnerstags oder freitags kommen, zwischen 8 und 14 Uhr. Klar, man kennt das. Er kam um 13.55 Uhr und alleine das finde ich eine bodenlose Frechheit. Ja, aber okay, er ist dann also unter meinen Esstisch gekrabbelt und hat alles auseinandergerissen und stand da mit dem Messgerät. Und ich habe noch gefragt, ob er was trinken will. Es war jetzt nicht warm, es hat ja geregnet die ganze Zeit, war kalt, aber ist egal. Man fragte höflicherweise, er wollte nichts. Und dann steht er da und sagt, ja, was machen wir denn jetzt? Soll ich es vielleicht nochmal messen? Und dann sage ich, also ich meine, ich bin Elektriker, aber der fragt mich doch jetzt nicht ernsthaft, was er machen soll, ne? Und dann habe ich dann so ganz ungläubig so, wie bitte? Und dann sagt er, nee, ich telefoniere mit meinem Kollegen. Na, und dann zeigt mit seinem Finger aufs rechte Ohr, da hat er also so ein Headset im Ohr. Ja gut, wusste ich nicht. Also da war mir dann klar, okay, ich verstehe, er ist ferngesteuert. Ja? Er ist praktisch nur so ein Roboter, der rumläuft, Sachen auseinanderreißt, ne? Messgeräte irgendwo in irgendein Loch reinsteckt und bekommt dann am Telefon von einem richtigen Techniker gesagt, was er machen soll. Ja? So ungefähr läuft das. Auf jeden Fall sagt er am Ende, es tut mir leid, aber die Leitungen sind einwandfrei, perfekt, ne? Perfetto, würde der Italiener sagen. Also da ist nichts dran auszusetzen. Also so wunderschöne Leitung habe ich noch nie gesehen. Ihr Router ist kaputt. Und da habe ich wieder gesagt, Leute, das kann nicht sein. Ne? Und dann sagt er, ja doch, also wir hatten in letzter Zeit häufiger Gewitter. Und er sagt, gerade hier im Umkreis, in den 3-4 Ortschaften hier im Umkreis, habe ich in den letzten beiden Wochen ganz massiv viele Leitungen messen müssen und es war immer der Router. Sagte also, es tut mir leid, aber es ist wirklich der Router und wenn Sie schon ein Update gemacht haben und das alles, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Blitz irgendwo in der Nähe eingeschlagen und hat etwas zu viel Spannung über die Luft übertragen. Auf jeden Fall hat Ihr Router eventuell eine Überspannung bekommen, die sind da sehr, sehr empfindlich. Ja gut, das braucht er mir nicht erklären. Wie gesagt, ich bin Elektriker, ich kenne das Prinzip. Ich bin dann zum Mediamarkt gefahren, habe mir einen neuen geholt. Das hat mich wieder über 100 Euro gekostet, das hat mich wieder geärgert, ja, und bin nach Hause gegangen, habe das Ding installiert, seitdem geht alles. Scheiße. So, das war der nächste, das nächste Beschissene. Wir hatten also nicht nur eine Woche krank, 1,5 Wochen Regen, ich musste auch noch zur Polizei eine Aussage machen und hatte diesen Techniker im Haus, weil ich 3-4 Tage kein Internet hatte, also alles mega frustrierend und dann hatte ich noch mittwochs, schlau wie ich bin, ich bin ja ein guter Arbeitnehmer, habe ich natürlich die große Inspektion und den Ölwechsel meines Firmenwagens in meinen Urlaub gelegt. Ja? Und da bin ich dann also mittwochs um 15 Uhr musste ich das Auto abgeben und soll es dann also donnerstags um 15 Uhr wiederholen. Ich habe auch gesagt, hä, dann kann ich es auch donnerstags früh bringen. Da sagt er, nee, würde ich nicht machen, weil Urlaubszeit, viele Monteure weg, also stellen Sie den besser hier um 15 Uhr hin, da können wir schon ein bisschen anfangen und dann machen wir auch am nächsten Morgen sofort mit dem weiter. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Auto hingestellt, bin nach Hause gelaufen. Da haben wir halt 24 Stunden kein Auto. Das war so das Nächste, was blöd und bescheuert war. Und dann waren wir 1-2 Mal bei meinen Eltern, haben gefroren. Also mit Kuscheldecken haben wir uns da auf die Terrasse gesetzt. Ist mittlerweile eine Glasschiebetür. Konnten wir das zumachen. Wir saßen also wie in einem Wintergarten und haben dann da über Fernseher, Playstation, sonst irgendwas gezockt. Weil was anderes war einfach nicht möglich. Meine Mutter hat einfach aus Tradition heraus mir Eiskaffee gemacht und hingestellt. Ne? Das war fantastisch, aber hat natürlich war sowieso schon durchgefroren. Ich habe ja auch den kompletten Urlaub nur lange Hose getragen. Also wirklich an meinem allerletzten Urlaubstag war das erste Mal, dass ich eine kurze Hose anhatte. Ja, aber wir haben unsere Traditionen so aufrechterhalten. Und dann konnten wir natürlich in der zweiten Woche, Ende der zweiten Woche, dann hier und da was unternehmen. Wir waren dann mal im Palmengarten in Frankfurt. Meine Mutter wollte mit, meine Tochter, mein Sohn. Und meine Tochter hatte vorher noch geschaut in der Wetter-App und sagte, also ab 10 regnet es morgen nicht mehr. Und dann sagte, ja gut, dann machen wir das. Ne? Ja, es hatte auch ab 10 nicht mehr geregnet, aber ab 11 dann halt doch wieder. Wir waren es dann natürlich zu dem Zeitpunkt, als es noch trocken war, sind wir dort rein, haben Unmengen an Geld bezahlt und dann sind wir durch dieses Drehkreuz und dann sind wir raus. Fantastischer Blick. Ich glaube, ich war einmal in der Grundschule, mit der Grundschule oder 5., 6. Klasse war es, keine Ahnung, im Palmgarten, konnte mich an nichts erinnern, nur an einen riesen Ozean, mit dem wir da mit so einem Boot irgendwie drüber geschippert sind. Also einen riesen, unfassbar großen See. So einen großen See habe ich noch nie gesehen. Das war alles, was ich noch in meiner Erinnerung hatte. Und ich konnte mich tatsächlich jetzt auch an nichts mehr erinnern. Und dann sind wir erstmal rechts abgebogen. Da war so ein Tropenhaus, das ist so ein bisschen wie im Zoo, nur halt eben ohne Tiere. Und da waren dann ganz viele Palmen, Bananenbäume. Habe ich ja bei mir auch auf dem Balkon. Aber dieser Bananenbaum, der war wirklich, also der hatte einen Stamm, der war schon, also ich kann es nicht beschreiben, der hat einen Durchmesser wie ein Fußball, also wirklich einen riesengroßen Stamm und ging irgendwie 7 oder 12 Meter in die Höhe. Also unfassbar, was man da gesehen hat. Auch ein Bambus, der dicker war wie meine Oberschenkel. Und wenn man drauf geklopft hat, komplett hohl, aber halt einfach 20 Meter hoch. Also waren wirklich beeindruckend. Ja. Und dann sind wir da durchgelaufen und dann hat es angefangen zu regnen. Ja, also es war dann immer so phasenweise, wir haben versucht natürlich in diesen Gebäuden zu bleiben, aber das meiste war auch draußen, sind dann also draußen auch, haben wir uns da so ein bisschen durch diesen Dschungel und Wald geschlängelt. Es gab auch ein Schmetterlingshaus, aber die Schmetterlinge sind aktuell nicht da. Das ist so, das hatten wir neulich mal, als ich bei meiner Freundin war, hat sie gesagt, dieser eine Schmetterling, der würde sie jedes Jahr im Sommer besuchen. Ja, das erkennt sie an dem Flügel. Und dann habe ich mal gegoogelt, weil ich das nicht glaube, und musste ihr dann sagen, nee, die leben nur 3 Monate. Also die kommen halt im Frühsommer, dann leben die 6 Wochen, dann sterben die alle. Ja? Und im Ende August, Anfang September kommt nochmal ein Schwung. Die leben dann 2 Monate, also etwas länger irgendwie, ganz, ganz komisch. Ja? Und dann sterben die auch. Und im nächsten Jahr kommen dann die ganzen neuen Raupen. Ja, die geschlüpften Eier, keine Ahnung. Deswegen war also auch im Palmengarten in diesem Schmetterlingshaus eben wenig los. Ne? Es waren so ein paar, so die letzten Überlebenden waren da noch. Ich habe ganz viele Fotos gemacht, ganz viele Videos gemacht. Die kommen alle noch auf Instagram, ist versprochen. Von all meinen Aktivitäten im Urlaub. Palmgarten war so das Erste. Wir sind dann natürlich nochmal in den Regen gekommen, konnten uns dann irgendwo unterstellen. Das war so sehr, sehr ärgerlich. Also die ersten 14 Tage meiner 3 Wochen Urlaub waren wirklich sehr, sehr ärgerlich. Das kann man mal so zusammenfassen. Und in der 3. Woche, da konnte man dann wirklich was unternehmen. Ich war mit meinem Sohn im Kino. Meine Tochter wollte nicht mit. Wir waren im Kino in Mission Impossible. Wir hatten ja jetzt die Wahl. Es ist ja momentan Barbenheimer. Ja? Also Barbie läuft. Ne? Also das soll auch ein fantastischer Film sein. Ich habe viel über Podcasts gehört. Ein ganz, ganz fantastischer Film. Würde ich mir auch sehr gerne noch anschauen. Oppenheimer, ja, die beide zeitgleich gestartet sind. Beide natürlich riesengroße Erfolge. Barbie ist noch erfolgreicher, was zumindest die verkauften Karten der ersten paar Vorstellungen angeht. Und ja, und jetzt war es natürlich so, also gut, Barbie wollten wir jetzt beide nicht so, also mein Sohn jetzt nicht, ich hätte es mir angeschaut, aber ne, meine Tochter hat es auch schon 2-mal gesehen, es war dann also auch keine Option zu sagen, komm, wir nehmen die Tochter noch mit, und deswegen hatten wir dann natürlich die Wahl, also mein Sohn wollte gerne Mac schauen, ja. Da habe ich gesagt, boah, nee. Also erstens mal ist das schon der zweite Teil, den ersten kenne ich nicht, das ist schon mal scheiße, ja. Und Mac, also ganz ehrlich, also der weiße Hai war in den 70ern mal eine geile Sache. Fand ich damals aber schon scheiße. Ist nicht meins. Ne? Mit Unterwasser, also nee. Und dann ist es ein Hai, der ist einfach riesengroß. Einfach 70 mal größer als das größte Tier, was jemals gelebt hat. Also sorry, das ist mir ein bisschen zu überspitzt alles. Und dann ist es so ein Urzeit-Hai, der in der heutigen Zeit lebt. Und nee, also sorry. Und dann sagt er, ja gut, also Jurassic Park fandst du gut. Zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, ne? Und, oder jetzt auch sowas wie Harry Potter. Also, das ist dir jetzt nicht zu weltfremd. Ja, gut. Spielsatz und Sieg ging dann natürlich an meinen Sohn. Ne? Da hat er natürlich recht. Ich fand's trotzdem irgendwie blöd. Ne? Auch den Schauspieler mag ich nicht sonderlich. Und dann habe ich gesagt, weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Indiana Jones. Ne? Das ist doch mal ein Highlight. Ja, aber klar, sagt er natürlich dann, sorry, ich habe noch keinen einzigen dieser Reihe mir angeschaut. Ja, kenne ich nicht, weil es ein Film ist, der ist 1982, glaube ich, ins Kino gekommen. Also, ich kenne keinen einzigen dieser Filme. Das ist mal Punkt 1. Ich müsste also 6 Filme schauen, um überhaupt auf dem Laufenden zu sein. Zweitens, was ich in der Vorschau gesehen habe, macht der Zeitreisen in die Nazi-Zeit, finde ich auch sehr utopisch, also weiß ich nicht, ne? Gut, das war natürlich meine Jugend und Kindheit, ne? Das war so ein kleiner Wunschtraum, hätte ich natürlich gerne gesehen, aber da muss ich ihm recht geben, das wäre auch unfair gewesen, deswegen haben wir das dann auch hinten fallen gelassen. Oppenheimer war natürlich noch eine Option, wo ich dann gesagt habe, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, also klar, das ist ein Amerikaner, der hatte die Idee, eine Atombombe zu bauen, dann hat er die ganz lange entwickelt, dann wurde die gebaut, dann wurde die getestet, dann wurde die gesprengt. Der Film dauert 3 Stunden. Ich weiß nicht, also ich kann dir die Sache auch in 10 Minuten erzählen. Ja, also was will man da die restlichen 2 Stunden 50 noch machen? Also da ist ganz viel Gelaber dabei. Also ich weiß nicht, ob das so geil ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn wir dann noch Mission Impossible zur Auswahl haben, jetzt überleg mal, wir beide, also mein Sohn und ich, haben jeweils alle Teile Mission Impossible gesehen. Wir sind große Fans von Mission Impossible. Und da gibt's keine 3 Minuten, in denen mal Ruhe herrscht, sondern da ist permanent Action. Ja? Und deswegen war dann auch eigentlich die Entscheidung relativ klar. Wir haben im Kinopolis haben wir zwei Sitze gebucht, und zwar wieder auf diesen D-Dome-Sitzen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so interaktive Sitze, die sind auch rot gefärbt und sind so in der Mitte angeordnet. Nicht wie die anderen Sitze, die so dunkelblau oder schwarz sind. Und wenn man da drin sitzt, bei jedem Schuss, bei jeder Tür, die fest zugeknallt wird im Film, bei jeder Verfolgungsjagd, wo ein Auto um eine Linkskurve fährt, dreht sich der Sitz nach links oder nach rechts und wackelt, vibriert. Also jeder Schuss, wie gesagt, von irgendeiner Waffe oder wenn jetzt da ein Maschinengewehr feuert, dann macht das, dann wackelt man ganz, weil diese Geräusche mitgeht. Also das ist schon echt ein geiles Erlebnis. Kostet 8 Euro Aufschlag gegenüber der normalen Karte. Das haben wir gebucht, sind hingefahren, hatten einen fantastischen Abend und haben uns noch köstlich über die zwei Idioten vor uns amüsiert, die offenbar diese D-Dome-Karten gebucht haben, haben sich hingesetzt und haben vergessen, ihren Stuhl einzuschalten. Das nenne ich natürlich mal eine Glanzleistung. Ja, ja, das war also dann der Kinotag. Und dann waren wir noch zweimal in Speyer, in Rheinland-Pfalz. Und dort haben wir einmal das Sea Life besucht. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Und hatten meine Kids richtig Bock drauf. Und wir haben das Technikmuseum besucht, da dann allerdings wieder ohne meine Tochter, die gesagt hat, nö, sorry, also das haben wir letztes Jahr, haben wir das Technikmuseum in Sinsheim besucht. Und dieses Jahr wollten wir nochmal nach Speyer, weil mein Sohn, natürlich ist ein großer Flugzeugfan und sowas, wollte sich das gerne noch anschauen. Und ich wollte mir die Weltraumausstellung anschauen, die es nur in Speyer gibt. Das fand ich also auch ganz geil. Und habe gesagt, okay, es ist zwar der gleiche Anbieter, der gleiche, ne, also dieses Technikmuseum, die gehören halt auch zusammen. Es ist ähnlich, eine ähnlich lange Fahrt, aber das ist praktisch wie eine Fortsetzung. Also du siehst da nichts doppelt. Ne? Das haben wir gemacht. Da war tatsächlich die angegebene Zeit von 3 bis 4 Stunden sehr realistisch angegeben. Also wir haben es fast, also wir haben über 3 Stunden gebraucht. Die Weltraumausstellung war, muss ich sagen, sehr enttäuschend, denn da waren dann halt, ja, hier, guck mal, das ist Originalpapier, wo sich die Astronauten von der Apollo mit die Nase geputzt haben im Weltraum. Ne, so. Und dann guckt man genauer und steht auf dem Schild Nachbildung, wo ich denke, ja gut, ihr habt ja jetzt, also sind wir mal ehrlich, ihr habt praktisch nichts, ja, außer Nachbauten. Das war dann doch ein bisschen für ein Museum dann doch ein Stück weit dürftig. Beeindruckend war, sie haben von der Apollo 11 die Mondlandefähre, die Eagle, die also damals zum allerersten Mal auf dem Mond gelandet ist und damals dann natürlich der erste Mann auf dem Mond ausgestiegen ist. Ne? Wir kennen es alle noch, wir wissen, wir können uns alle noch dran erinnern. Ja? Die berühmten Worte, ein kleiner Satz, ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit und so weiter und so fort. Also Neil Armstrong natürlich, der diesen Eagle, also dieses Mondlandefähre dorthin gesteuert hat. Die wurde dort also originalgetreu nachgebaut. Davor sind dann so zwei Astronauten noch so ein bisschen durch den, ja, da rumgestapft und dann war da noch so ein Mondfahrzeug und das alles in Originalgröße. Was tatsächlich beeindruckend war, das war auch ein Original und das war mir tatsächlich nicht bewusst. Ich als kleiner Weltraumfreak, und zwar gibt es ja die Space Shuttle. Ja, das waren ja dann Raumfahrzeuge Raumschiffe, sage ich jetzt mal einfach, die in Form eines Flugzeugs gebaut waren. Die wurden also an die Trägerrakete dran geheftet. Ja? Dort gab es ein Cockpit, da saß die ganze Crew. Und dann ist dieses Raumschiff ist dann praktisch mit den Flügeln, ihr kennt ja Space Shuttle, kennt man ja, ne? Ist das dann eben mit der Trägerrakete ins All geschossen worden und ist dort dann eben geflogen durchs Weltall. Und beim Rückflug war dann der große Vorteil, dass es eben dadurch, dass es so geformt ist wie ein Flugzeug, konnte es halt ganz normal wie ein Flugzeug an einem auf einem Flughafen landen und nicht wie früher diese kleinen Kapseln, die dann einfach ins Meer fallen und mit einem Schirm abgefangen werden müssen. Und dann muss da eine Crew raus mit Schiffen und muss dann diese Kapsel einfangen, die noch glühend heiß ist von einem Eintritt in die Erdatmosphäre. Und man muss dann hoffen, dass auch die Schirme aufgehen, dass dann also alles klappt. Das hat man dann natürlich mit dem Space Shuttle, ist man das ein bisschen umgangen. Es sind dann zwei Stück explodiert, wo Menschen dann bei gestorben sind. Daraufhin wurde dann das Space Shuttle-Programm eingestellt und man ist wieder zu anderen Kapseln zurückgekehrt. Aber die Russen, und das wusste ich nicht, haben dieses Space Shuttle fast 1:1 nachgebaut und das hieß Buran. Und das war mir tatsächlich nicht bewusst. Ich wusste das nicht. Da stand also dieses riesengroße Space Shuttle, wie ich dachte, in dieser Halle. Wirklich original, ein echtes. Also das war unfassbar groß. Man läuft da wie eine kleine Ameise unten drunter. Und dann denke ich auf dem Heckflügel hinten, denke ich, hä, wieso ist da eine russische Fahne drauf? Sind die bescheuert? Das ist ein Space Shuttle von den Amis. Und habe mich dann also informiert und muss dann also wirklich gestehen, mir war das nicht klar. Nein, das war russisch. Und da konnte man sich da auch so ein bisschen, ich habe also wie gesagt ganz viele Fotos und Videos gemacht. Das muss ich alles noch bearbeiten und hochladen. Das war also das Technikmuseum. Und dann waren wir noch, das war dann auch noch so ein Wunsch meines Sohnes. Das haben wir dann auch mit meiner Tochter zusammen gemacht. Wir sind nochmal Richtung Bonn gefahren und dort gibt es nämlich den Fliegerhorst Nörvenich. Und dort starten der Kampfflugzeuge der Bundeswehr, also ein Bundeswehrfliegerhorst. Und dort startet zum Beispiel der Eurofighter und Tornados. Und das findet mein Sohn also absolut spannend. Das ist genau sein Thema. Das liebt er über alles und das wollte er sich halt mal in Natura anschauen. Dann standen wir eben dort und haben auch hier versucht, zumindest mit dem Handy tolle Fotos und Videos zu machen, mit der Kamera. Aber es war tatsächlich, das war der letzte Donnerstag meines Urlaubs. Es war wirklich Sonnenschein, es war warm, es hat alles reflektiert und gespiegelt. Man konnte gar nicht sehen, was man da jetzt mit dem Display vom Handy, ne, wo filme ich jetzt überhaupt hin? Ist das Flugzeug überhaupt noch im Bild oder nicht? Aber es sind ganz schöne Aufnahmen rausgekommen. Vor allen Dingen war es beeindruckend laut, wenn man da steht und die dann über einen drüber donnern, ja, bevor sie dann die Schallgeschwindigkeit erreichen. Also wirklich beeindruckend. Und wir haben alles richtig gemacht. Wir haben uns an so einen Spot gestellt, wo diesen ganzen Starts waren. Es sind so ungefähr 8 Flugzeuge über uns drüber gedonnert. Und es wurde dann langsam ruhiger. Und ich habe gesagt, hier, wollen wir denn nicht vielleicht mal auf die andere Seite jetzt? Ne? Und wir haben tatsächlich alle startenden Flugzeuge miterlebt und sind dann einmal um den Flughafen, natürlich im riesengroßen Bogen, weil es Sperrgebiet ist, im riesengroßen Bogen auf die andere Seite des Flughafens gefahren, haben uns dort positioniert. Da gab es nämlich dann auch wieder solche Landeleuchten, sag ich mal, also so auf dem Acker Stangen mit Lampen, die dann praktisch den Weg weisen. Und wo die Bauern halt drumherum gepflanzt haben. Und da standen dann tatsächlich schon einige Spotter, also einige, viele, viele Autos direkt am Zaun, die dann also drauf gewartet haben, dass diese Tornados und Eurofighter wieder zurückkommen und praktisch haarscharf knapp über den Köpfen dieser Spotter dann hinwegfliegen und landen. Wir sind ein bisschen weiter weg, haben wir uns positioniert und hatten da auch einen fantastischen Ausblick. Und die kamen dann immer in Zweierteams, sind die geflogen, kamen sie an, haben dann nochmal eine Runde gedreht. Ne? Und bei dieser Runde ist der eine, hat also einen großen Bogen geschlagen, der andere einen kleinen Bogen. Und der mit dem kleinen Bogen konnte dann also zur Landung ansetzen, während der mit dem großen Bogen dann eben noch einen Umweg geflogen ist, ne? Damit dann die Landebahn wieder frei ist und er dann auch landen konnte. Und das Ganze haben wir dann eben 4-mal gesehen. Dann war klar, wir haben jetzt alle Starts und alle Landungen gesehen. Also wir haben alles intuitiv alles richtig gemacht. Und das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Mein Sohn hat wirklich massiv geschwärmt davon und hat viel davon geredet noch. Also das hat mir wirklich einen riesengroßen Spaß gemacht auch. Wir sind auf dem Rückweg, wir haben dort Leute getroffen, die haben so ein paar Fragen gestellt, woher wir das wussten, weil es gibt ja keinen Flugplan oder so. Mit denen haben wir uns so Rheinländer, ne? Mit denen haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Und dann haben die gesagt, wie ihr seid jetzt hier 2 Stunden gefahren, seid ihr wahnsinnig. Ja? Dann schaut euch doch noch den den Tagebau in Hambach an. Das ist dieses riesengroße Loch. Und da wusste ich, was der meint. Und ich habe gedacht, ich habe irgendwann mal davon gehört, dass Jan Böhmermann in seinem Podcast erzählt hat, der wohnt ja in Köln, dass er sich diesen Tagebau, dieses riesengroße Loch in der Erde mal angeschaut hat. Und dass es wirklich spektakulär ist, wie dort die Umwelt eigentlich, Raubbau an unserer Erde betrieben, begangen wird. Und vor allen Dingen auch, wie umweltschädlich das Ganze auch ist, ja, und was da alles für weichen musste. Bäume zum Beispiel, ja, der Hambacher Forst, falls da es bei dem einen oder anderen nochmal klingelt. Und ich habe dann auch die ganze Zeit gedacht, das war doch auch in der Dokumentation von Joko Winterscheid, von der ich euch erzählt hatte, ne, die mich auch so nachhaltig beeindruckt hat. Da war er doch auch an so einem Loch, aber hat sich dann später rausgestellt, dass er in Lützerath war. Das ist ungefähr 20 Minuten entfernt. Und wir waren jetzt halt eben im Tagebau Hambach. Ich habe darüber ein Video gemacht, ein kurzes nur, mit Statements dabei. Das ganze Ding ist 9 Kilometer lang, etwas über 9 Kilometer breit und hat an der tiefsten Stelle 170 Meter Tiefe. Ja, es ist beeindruckend, aber auf die negativste Art und Weise, wie ich es überhaupt nur ausdrücken kann, weil man einfach weiß, dass hier alles war eine schöne Landschaft. Hier war, wie gesagt, der Hambacher Forst, ein riesengroßer Wald. Dort gab es Ortschaften, Dörfer, ja, die wurden alle zwangsenteignet, mussten alle ihre Heimat verlassen. Und da ist jetzt einfach nur noch ein riesengroßes Loch. Und dieser große, und das ist einfach diese Idiotie, dass die RWE, die das Ganze betreibt, die werben damit. Die machen da ein Ausflugsziel draus, eine Sehenswürdigkeit und sagen, schaut euch das mal an, das ist doch fantastisch. Sowas könnt ihr sonst nirgends auf der Welt sehen. Das ist doch wunderbar. Die haben dort sowieso Strandliegestühle aufgebaut aus Metall, wo man sich wirklich dann platzieren kann. Es sind Parkplätze dort, auf denen man parken kann. Nicht alles, dass es noch einen Souvenirshop gibt, ja. Und dann gibt es so Schilder, wo dann alles nochmal erklärt ist. Und dadurch, dass natürlich die Bundesregierung sich auch darauf geeinigt hat, dass wir eben keinen Braunkohleabbau mehr machen, dass also bis spätestens 2030 soll es aufhören. Spätestens 2038 wird es das also nicht mehr geben. Und dann wurde also schon beschlossen, wird die RWE dieses unfassbar riesengroße Loch fluten. Und dann wird es ein See. Und zwar wird es der zweitgrößte See Deutschlands. Und das wäre doch fantastisch für die ganzen Schiffe und Boote und Subboards und Kanufahrer und Segler und Wahnsinn, ne? Also toll, was wir hier für die Umwelt machen. Nee, das ist es natürlich nicht. Es ist ein Raubbau, wie gesagt. Es ist vor allen Dingen sind das die größten Bagger der Welt. Ja, die sind 200 Meter lang, 96 Meter hoch. Es sind die größten Schaufelbagger der Welt. Schaut euch das mal bitte an auf Videos. Es ist unfassbar. Kann man sich nicht vorstellen, was für eine Größe die haben. Das mag beeindruckend sein, aber dieser Tagebau ist auch der größte CO2-Produzent. Und CO2 ist genau das, was wir eben nicht mehr wollen, was wir bei den Autos weghaben wollen. Deswegen E-Autos, Motorräder, ne, sollten am besten auch weg und dafür E-Roller oder sonst irgendwas fahren. Also alles, was CO2 produziert, ist schädlich für unsere Umwelt, für unsere Erde, sorgt für Klimaerwärmung. Ja. Und genau das passiert hier im Tagebau Hambach, ist der größte CO2-Produzent Europas. Und allein das ist schon eine Aussage, wo ich sage, dass das Scheißding muss sofort eingestellt werden. Das muss wieder aufgefüllt werden. Wie auch immer die das machen, ist mir scheißegal. Die sollen es mit Erde wieder auffüllen und dann sollen sie oben wieder alles begrünen und wieder Waldflächen hinmachen. Und nicht fluten, weil es am einfachsten geht und da einen See draus machen. Also sorry. Also es war nochmal sehr beeindruckend. Wie gesagt, könnt ihr euch auch sehr gerne mal informieren. Tagebau Hambach, es ist ein Ausflug wert, aber es ist mehr so wie ein Mahnmal, finde ich, und nicht wie eine tolle, fantastische Sehenswürdigkeit, was RWE für unsere Umwelt macht. Es ist was Negatives. Das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen, weil wenn man dort ist, hat man das Gefühl, es wäre das schönste Ausflugsziel der Welt. So, ihr hört es vielleicht im Hintergrund, es regnet wieder. Ne? Ist mir aber egal, ich habe nicht mehr vor, das Haus heute zu verlassen. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten. Es wird eine lange Folge heute, aber klar, ich habe was nachzuholen. Ich muss drei Wochen aufholen. Ich habe noch eine App, die wurde mir in einem anderen Podcast vorgeschlagen. Fand ich ganz gerne, gesagt, das ist ja cool, die muss ich mir auch mal holen, aber da geht es ums Kino. Und zwar heißt die App RunPee. Ja, also Run heißt ja Rennen, Pee heißt Pisse, ja? Also pissen gehen. Im Kino. Ist immer ärgerlich, weil man geht raus, geht schnell aufs Klo, Hände waschen, ne? Hände abtrocknen, dann kommt man wieder zurück und dann sagt derjenige, diejenige, die mitgegangen ist zum Kino, ja scheiße, jetzt hast du das Beste verpasst. Ne? Ihr kennt das sicherlich. Und deswegen gibt es jetzt diese App. Da sind mittlerweile 1900 Filme und sie zeigt an, wann die beste Gelegenheit ist, während des Kinos, wann die beste Gelegenheit zum Pissen ist. Ja? Und zwar vibriert es dann 30 Sekunden vorher und dann kann man sich aufmachen, wartet noch diese 30 Sekunden ab und rennt auf die Toilette, pinkelt, man kann auch was anderes noch machen auf dem Klo, ein großes Geschäft machen, ne? Und so weiter und so fort. Und wenn man wieder zurückkommt, da hat man also eine Stelle abgepasst, wo es jetzt nicht so ganz so schlimm ist. Ja? Und diese App, habe ich gedacht, das ist natürlich fantastisch, das ist richtig gut, brauche ich. Ja, muss ich einen Podcast vorschlagen? Ich habe es mir in meine Podcast-Notizen geschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, gehst einmal im Jahr, gehst ins Kino. Was ein Quatsch. Ja, und ihr ahnt es natürlich schon. Ich habe ja erzählt, ich war mit meinem Sohn im Kino. Und der ging auch über 2 Stunden. Hatte am Ende ein Highlight und ein Finale nach dem anderen gefühlt. Und dann plötzlich steht da der Schriftzug, Fortsetzung folgt. Es ist ein Zweiteiler, das wusste ich schon mal nicht. Ja. Und der Film ging so lange, dass ich natürlich zwischendurch pissen musste. Ich hatte ja schließlich einen 1-Liter-Eimer Cola, ja, oder Sprite. Natürlich musste ich pissen. Und natürlich wusste ich nicht, wann eine günstige Stelle ist. Man will ja auch nichts verpassen. Und natürlich hatte ich die App nicht und wusste zu dem Zeitpunkt nicht mehr, wie sie heißt. Ja. Also RunPee schreibt sich RUNPEE. Also Richard, Uwe, Nordpol, Paula, Emil, Emil. RunPee für all diejenigen, die noch in Barbie oder Oppenheimer gehen wollen oder in Mission Impossible oder sonstiges oder natürlich auch Indiana Jones. Holt euch die App, dann vibriert es 30 Sekunden vorher. Ihr müsst natürlich angeben, sagen hier, ich gehe jetzt in Barbie und dann vibriert das 30 Sekunden, bevor eine günstige Stelle ist zum Pinkeln. Kann ich also nur empfehlen. So, dann haben wir den heißesten Juli ever. Ja, also seit Aufzeichnungen des Wetters war das der heißeste Juli überhaupt. Das ist auch wieder schlecht. Ja, da sind wir wieder beim Thema Klima. Ja, das war jetzt keine gute Neuigkeit. Und auch keine guten Neuigkeiten gab es bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist zweifache Weltmeisterin und ist zum allerersten Mal, das gab es noch nie, in der Vorrunde ausgeschieden. Ja, ist ja die Gruppenphase, gibt es 3 Spiele und wer dann Erster ist, kommt weiter, wer Zweiter ist, kommt weiter und der Dritte und Vierte ist ausgeschieden. Ja, und es ist noch nie passiert, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft nach diesen 3 Pflichtspielen, sage ich mal, schon ausgeschieden ist. Sie haben fulminant angefangen mit einem 6:0 Sieg, also wirklich fantastisch, sehr, sehr gut ins Turnier gestartet, 2. Spiel unentschieden, ja, und 3. Spiel verloren. Und das hat nicht gereicht, da war es vorbei. Ausgeschieden. Es war noch eine ganz knappe Geschichte und im heutigen Fußball ist es ja so, dass die Schiedsrichter 7 bis 10 Minuten nachspielen lassen. In dem Fall gab es noch, also das waren jetzt die Südkoreanerinnen, glaube ich, und die haben so oft am Boden gelegen und haben sich so oft fallen gelassen und wurden so oft behandelt und es hat alles so lange gedauert, dass also auch vollkommen zu Recht die Schiedsrichterinnen dann massiv hat noch zusätzlich nachspielen. Also ich glaube, es waren am Ende 19 Minuten Nachspielzeit. Das ist einfach, also es ist wirklich unglaublich. Unglaublich. Es macht auch keinen Spaß mehr. Das ist jetzt, das hat sich jetzt so eingeschlichen jetzt irgendwie, dass die Schiedsrichter eben diese ganze verpasste Zeit nachholen. Das ist jetzt, ich sag mal, beim Football oder beim Basketball in Amerika gibt's das schon. Dann dauert so ein Spiel halt, ja, hat 2x30 Minuten. Wenn man sich das Spiel anschauen muss, muss man aber 4 Stunden Zeit mitbringen. So, wenn ihr das wollt, gerne. Ja. Aber ich find's scheiße. Also ich möchte ein Spiel über 90 Minuten und man kann nicht jedes Mal, wenn der Ball übers Ausfliegt oder jedes Mal, wenn einer sich ein bisschen wegen einer Verletzung rumwälzt, diese 20 Sekunden noch hinten dran hängen, dann spielen wir halt einfach in Zukunft bis nachts. Also das ist einfach scheiße. Aber es hat auch, das hat nichts gebracht. Deutsche Nationalmannschaft, wie gesagt, ist in der Vorrunde ausgeschieden. Aktueller Status kann ich euch jetzt gar nicht so mitteilen. Ich weiß, dass Spanien im Finale steht und England hat gegen Gastgeberin Australien 3:1 gewonnen und steht ebenfalls im Finale. Also das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft lautet Spanien gegen England. Und Australien, wie gesagt, als Gastgeberin hat es bis ins Halbfinale geschafft. Neuseeland als 2. Gastgeberin ist leider auch schon ausgeschieden. Von daher kein großes Wunder, dass Australien da es ins Finale schafft. Wobei, Wunder wäre das nicht. Australien ist sehr, sehr gut im Fußball. Ja, das war's zur Fußball-Weltmeisterschaft. Das war natürlich schade, das hätten wir gerne, also nach der fantastischen Europameisterschaft letztes Jahr, bei dem die unsere Nationalmannschaft es bis ins Finale geschafft hat, ist, glaube ich, auch an England gescheitert, ist es natürlich super ärgerlich, hat man sich einfach jetzt auch erhofft und fast schon damit gerechnet, dass sie momentan gut drauf sind und vielleicht wirklich erfolgreich sind. Also zumindest mal bis ins Halbfinale schaffen, vielleicht sogar ins Finale. Und ja, dann war es einfach ein jähes Ende schon in der Vorrunde. Das ist einfach sehr schade. Ich mache ein bisschen Dampf. Ich möchte euch gerne noch was aus dem Weltraum mitteilen. Ich habe nämlich diesen Urlaub genutzt, in dem man ja jetzt nicht so viel am Strand liegen konnte oder solche Sachen machen konnte, habe ich mich wirklich massiv mit dem Thema Weltraum beschäftigt, weil es mich einfach wirklich sehr, sehr interessiert. Ich habe einen Weltraum-Podcast, den ich jetzt für mich entdeckt habe und gerne höre. Da geht ein ganz, ganz großes Dankeschön raus an den SGE-Papa Frank. Er hat das nämlich auf Twitter, hatte ich was geschrieben. Er hat das kommentiert und hat dann vom Hessischen Rundfunk den Weltraum-Wagner vorgeschlagen und hat die beiden auch erwähnt, die dann auch sogar geantwortet haben, also Stars zum Anfassen, ja, also ähnlich so wie ich eigentlich. Und zwar machen sie für den Hessischen Rundfunk einen Weltraum-Podcast. Wie gesagt, Weltraum Wagner heißt das Ganze. Das ist Dirk Wagner und Oliver Günther. Dirk Wagner ist ein Experte auf diesem Gebiet, kennt sich wirklich fantastisch aus mit Raumfahrt, kann ganz, ganz viele Sachen erklären. Und Oliver Günther ist der klassische Reporter, der dann also bohrende Fragen stellt. Und die Kombination gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe jetzt ganz viele Folgen gehört, habe ganz, ganz viel gelernt und habe mich dann selbst auch nochmal informiert. Und was ich auf jeden Fall gemacht habe, nämlich in der letzten Folge vor meinem Urlaub, da ist mir eine Mondmission durch die Lappen gegangen, weil ich einfach nicht so gut informiert bin und mir die Neuigkeiten, also die Newsquellen einfach fehlen. Da hatte ich nämlich erzählt, dass die Chandrayaan, die irdische Mondkapsel, die dort hochgeschickt wurde, die habe ich komplett vergessen einfach. Ja? Und die hatte ich euch dann nachgeholt. Und dann habe ich mir einfach mal auf meinem iPad in meinen GoodNotes, in der GoodNotes-App, habe ich einfach mal eine Tabelle erstellt mit allen Weltraummissionen, die jetzt so in dieses Jahr noch starten, von wem die gestartet werden, also ob Japan, Indien, die NASA aus Amerika, die ESA aus Europa oder Roskosmos, also aus Russland, wer das ganze Ding startet und was das Ziel der Mission ist und wann die dort oben ankommen oder was auch immer. Ja? Und da habe ich jetzt einige Informationen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch während des Urlaubs in diesen Regentagen habe ich den Start verpasst. Da ist eine Frachtkapsel, wurde mit einer Rakete ins Weltraum geschossen von der NASA. Und diese Frachtkapsel braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis sie dann beim Mond, bei der ISS, bei der Raumstation angekommen ist. Und dort habe ich dann zwei Tage später das Undock-Manöver verfolgt. Sehr, sehr spannend. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Zeitumstellung. Also da wurden Zeiten angegeben, natürlich Eastern Time in Amerika. Das wurde umgerechnet in die Weltzeit. Da muss man die Weltzeit praktisch umrechnen in die mitteleuropäische Zeit und das nochmal umrechnen in mitteleuropäische Sommerzeit. Und da habe ich mich komplett verrechnet und habe also das alles verpasst. Den Start der Rakete verpasst, aber das Undock-Manöver konnte ich dann verfolgen. Es war sehr, sehr spannend. Und was ich einfach faszinierend finde, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, da kommt also so eine Kapsel, fliegt dort hoch und nähert sich immer mehr und durchläuft dabei also mehrere Phasen, wo dann also immer die Bodenstation dann oben die Crew auf der ISS fragt, ob soweit alles passt und ob man in die nächste Stufe gehen kann. Beide Parteien geben ihr okay und dann nähert sich diese Kapsel wieder ein Stück weit näher an die ISS ran und dann wird wieder ab einem gewissen Punkt die Frage gestellt, hier, die Kapsel ist jetzt noch 100 Meter entfernt, ist bei euch noch alles okay? Laufen die Systeme so, wie sie laufen sollen? Ist alles noch, ne, im grünen Bereich? Dann gibt es wieder von beiden Seiten ein Go und dann geht es weiter in die nächste Stufe. Also es hat sehr, sehr lange gedauert. Am Ende hat es alles sehr erfolgreich, sehr, sehr gut funktioniert. Diese Versorgungskapsel hat also an der ISS angedockt und hat die Crew mit vielen Dingen versorgt, ganz viele technische Dinge, neue Tests. Das ist ja eine Raumstation, ist ja eine Teststation. Da oben wird ja, ist ja ein Laboratorium, was also wirklich da ganz viele Tests gemacht werden. Und es gab eine Workstation, die da hochgeschickt wurde. Denn an der ISS ist ein Roboterarm von außen angebracht. Den hat die kanadische Raumfahrtbehörde erstellt und gebaut und hat ihn da hochgeschickt und wurde da dran montiert. Das ist ein kleines Wortspiel, der heißt Kanadarm. Ich finde es jetzt ein bisschen, naja, mit Darm und so, aber da ist natürlich der Arm mit gemeint. Also Kanada und Arm, ja, da haben sie diesen Kanadarm dann eben Kanadarm genannt. Kanadarm, ja, man kann es nicht anders ausdrücken, ohne den Darm zu betonen. Das ist halt so. Und da gab es dann also auch nach dieser Frachtlieferung, 2-3 Tage später, gab es also auch einen Spacewalk. Das heißt, da sind zwei, ich glaube, russische Kosmonauten sind raus. Und haben dort dann diese Workstation an diesen Kanadarm angebracht. Und da werden in Zukunft noch mehr Sachen angebracht, auch Kameras und so weiter und so fort. All das, was beim Start von der Erde nicht schon vorab montiert werden kann, weil es sonst zerstört wird. Das wird also Stück für Stück nachgebaut. Und das Beeindruckende, was ich eben sagen wollte, da kommt diese Kapsel angeflogen und nähert sich Stück für Stück. Wie gesagt, ein Prozess von 2-3 Stunden. Und irgendwann mal ist sie ganz nah dran. Und dann kommt sie wirklich in super Zeitlupe, nähert sie sich immer näher, immer näher, immer näher. Dann übernimmt natürlich auch der Astronaut auf der ISS übernimmt dann die Steuerung, weil natürlich auch die Befehle von der Erde viel zu lange dauern. Ja, da gibt es ja eine Zeitverzerrung, bis der Funk bei uns oben da oben am Mond angekommen ist. Nicht am Mond, sondern auf der ISS angekommen ist. Deswegen übernimmt die Steuerung dann der Kommandant der ISS von der aktuellen Crew und lotst das dann dahin. Und das geht alles wirklich in super langsam, in absoluter super Slow Motion. Und dann muss man, wenn man dann weiß, dass sowohl diese Versorgungskapsel als auch die ISS gerade mit einer Geschwindigkeit von 29.000 km/h um die Erde rasen, ja, dann macht so ein Undock-Manöver oder ein Spacewalk noch viel interessanter. Ja, also das ist Wahnsinn. Aber da oben gibt es natürlich keine Erdanziehungskraft, sondern Schwerelosigkeit. Und da oben gibt es auch keine Fliehkraft, ja, also all das, was natürlich dann, das würde natürlich nicht funktionieren, wenn wir auf der Erde, angenommen, wir hätten einen Zug, der 29.000 km/h fährt, da kann ja auch keiner aussteigen, außer James Bond, ja, und kann auf dem Dach rumlaufen, weil bei 29.000 km/h, da fliegst du halt einfach sofort weg, ja, und das ist eben im Weltraum nicht, und deswegen können die da draußen einen Spacewalk machen, und es sieht für uns alles in super Slow Motion aus, passiert aber, wie gesagt, tatsächlich bei einer Geschwindigkeit von 29.000 km/h, sehr, sehr beeindruckend. Zu Chandrayaan 3 nochmal. Diese Mondkapsel ist planmäßig am 5. August in die Mondumlaufbahn eingetreten und dreht jetzt dort seine Runden. Das hatte ich vor dem Urlaub schon erklärt. Bewegt sich also jetzt im Mondorbit, umfliegt den Mond also mehrere Male. Und geplant ist das dann am 24., also nächste Woche, geplant, es kann aber sein, dass auch ein paar Tage vorher schon wird, dass dann diese Mondkapsel Chandrayaan 3 in der Nähe des Südpols landen wird. Und das sind ganz viele Missionen. China will eine Kapsel hochschicken, Russland will eine Kapsel hochschicken, ich glaube, Japan ist auch dran, die Inder sind jetzt schon da. Und alle wollen jetzt am Südpol des Mondes landen. Das ist ja auch das große gesetzte Ziel, auch von der amerikanischen Artemis-Mission, also wieder die Rückkehr zum Mond nach über 50 Jahren, ist das große Ziel der Südpol, denn dort wurde Wassereis gefunden. Ne? Hatte ich schon mal erzählt, Zitrone, Waldmeister, Orange, Kirsche, ja, wurde dort gefunden. Und nein, ist natürlich Quatsch. Wassereis, damit ist natürlich gemeint, Eis, was aus Wasser besteht, also so wie hier bei uns auf der Erde. Eis könnte ja auch von anderen, durch ein anderes Material, andere Materialien entstehen. Aber in dem Fall ist es Eis, was von Wasser herrührt. Und das wäre natürlich ganz wichtig, denn langfristig soll der Mond eben eine Zwischenstation werden. Da soll eine Mondstation aufgebaut werden, auf der dauerhaft Menschen arbeiten. Und vor allen Dingen soll es die Zwischenstation sein. Und dort soll dann auf dem Mond praktisch eine Raketenstart Block, wie auch immer, gebaut werden, das dann für künftige Mars-Expeditionen genutzt wird. Das heißt, es ist deutlich einfacher, deutlich besser, wenn man vom Mond aus Richtung Mars startet, als von der Erde. Und deswegen soll dort also diese Raketenstation gebaut werden. Und dafür ist natürlich auch Antriebsstoff nötig. den kann man aus dem Wasser gewinnen und aus der Atmosphäre noch Methan, gibt es Methanantriebe. Deswegen hat SpaceX, die Raketenfirma von Elon Musk, ja auch eine Rakete gebaut, die mit Methan betrieben werden kann. Also all die Rohstoffe, die auf dem Mond schon vorhanden sind, sollen da genutzt werden. Das ist, wie gesagt, alles Zukunftsmusik, aber es nimmt Formen an und wir sind jetzt die Generation, also die ganze Mondlandung, das war alles 10 Jahre vor meiner Geburt. 1969 der erste Mensch auf dem Mond und 1972 war, glaube ich, der letzte Mensch auf dem Mond. Und ja, weitere 7 Jahre später wurde ich erst geboren. Und seitdem gab es solche fantastischen Sachen einfach nicht mehr. Und deswegen bin ich sehr froh, jetzt wieder miterleben zu dürfen, wie dann auch die Artemis-Mission wieder Ende nächsten Jahres Menschen hochschickt, die dann einmal um den Mond rumfliegen, wieder zurückkehren als Generalprobe. Und vermutlich 2028 wird dann die Artemis 3 auf dem Mond landen und die Crew wird dort eine Woche arbeiten. Auf der Mondoberfläche, da wird dann auch der erste dunkelhäutige Mensch auf dem Mond landen und die erste Frau. Und das ist alles ganz spannend. Und wie gesagt, all diese anderen Nationen, wie jetzt hier zum Beispiel Chandrayaan 3 aus Indien, landen am Südpol, um da eben schon mal nach Wasser zu suchen und das Wasser zu erforschen und so weiter und so fort. Und da wird es jetzt demnächst noch viel mehr geben. Wie gesagt, ihr könnt euch jetzt darauf verlassen, das ist jetzt hier der kleine Weltraum-Podcast. Ich werde jetzt hier euch immer auf dem Neuesten und auf dem Laufenden halten und deswegen auch hier nochmal erwähnt, Roskosmos, die russische Raumfahrtagentur, hat am 11.8. die Luna 25 losgeschickt und die soll schon am Montag, jetzt am Montag, den 21.8. am Südpol landen. Die haben also ein anderes Prinzip als die Inder, die jetzt also beim Start erstmal, ich glaube, 2-3 Mal um die Erde geflogen sind und dann den Weg Richtung Mond genommen haben und dort jetzt mehrmals um den Mond fliegen, bevor sie dann landen. Russland macht das auf einem direkteren Weg. Die haben ein anderes System, wie gesagt. Die Mission heißt Luna 25 und soll am kommenden Montag am Südpol landen. Also haltet mal Augen und Ohren offen. Könnte sein, dass am Montag das in den Nachrichten gezeigt wird oder irgendwo auf YouTube oder sonst was. So, jetzt sind wir wirklich am Ende. Ist eine der längsten Folgen ever. 1:12 habe ich schon gequatscht. Termine müssen wir noch ganz schnell machen. Am Montag, den 21. August, gibt es eine Premium-Podcast-Folge für Patrons. Gerne mal in den Shownotes reingucken auf meiner Website und eine Patreon-Mitgliedschaft abschließen. Kostet ab 3 Euro aufwärts. Dann dürft ihr da mithören. Da gibt es dann die ganz privaten Geschichten. Am kommenden Donnerstag gibt es eine neue Folge hinter Google Links mit meiner Freundin Nicole zusammen. Das also am Donnerstag, den 24.8. wird eine neue Folge erscheinen, bei der Nicole uns was Tolles erzählt. Ich bin sehr gespannt. Und kommenden Freitag, also heute in einer Woche natürlich am 25. gibt es wieder einen Quasselschacht. Das war Folge Nummer 169. Und beim nächsten Mal erzähle ich euch ein bisschen was zu Twitter. Da gibt es nämlich bei mir auch große Veränderungen. Aber für heute ist erstmal Schicht im Schacht.